Deutsche Männer und deutsche Frauen, die Reichsregierung hat ein für die Zukunft unseres Volkes bedeutungsvolles Gesetz beschlossen. Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Da die Unfruchtbarmachung das einzig sichere Mittel ist, um die weitere Vererbung von Geisteskrankheiten und schweren Erbleiden zu verhüten, muss sie darum als eine Tat der Nächstenliebe und Vorsorge für die kommende Generation angesehen werden.
Arthur Gütt, zuständig für Volksgesundheit im Reichsinnenministerium und Schöpfer des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses von 1933.
Meine Mutter wurde dann nun vor die Wahl gestellt, entweder meiner Station zuzustimmen oder mich bis zum 45. Jahr in der Anstalt zu lassen. Und da hat sie gesagt, das ist ja noch viel schlimmer, und dann natürlich zugestimmt.
Dorothea Buck, Bildhauerin aus Hamburg. Sie wird 1936 im Alter von 19 Jahren zwangssterilisiert.
Geistiger Tod, Ballastexistenzen, lebensunwertes Leben, all diese Worte gehen nur sehr schwer über die Lippen. Sie erschüttern und verstören zutiefst, und im Wissen um die aktive Beteiligung von Psychiatern an Gleichschaltung, Zwangssterilisierung und Mord erfüllen sie uns mit Scham, Zorn und großer Trauer.
Professor Frank Schneider, ehemaliger Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde.
Die Initiative sowohl für die Zwangssterilisationen als auch für die Tötungen von psychisch Kranken und Behinderten und die Initiative für Forschung an Psychiatriepatienten ist praktisch immer von den Ärzten selbst ausgegangen. Der Staat hat es unterstützt, die Infrastruktur zur Verfügung gestellt, hat das zum Teil auch sehr willkommen geheißen. Das ist überhaupt keine Frage. Und das wäre in einem anderen Staat natürlich nicht möglich gewesen in dieser krassen Form. Aber diese Ideen sind in den Köpfen der Psychiater selbst entstanden.
Professor Volker Rölke, Medizinhistoriker an der Universität Gießen.
Dass es in Deutschland in der NS-Zeit Zwangssterilisationen bis hin zu Morden in den psychiatrischen Kliniken gegeben hatte, das war bekannt. Aber dass es eben in Ländern wie den skandinavischen Ländern und der Schweiz, also in Ländern, die nicht totalitäre Regime hatten, das auch gegeben hatte, das war doch etwas, was relativ spät diskutiert wurde.
Regina Wecker, emeritierte Professorin für Frauen- und Geschlechtergeschichte an der Universität Basel.
Wer Dorothea Buck in Hamburg besuchen will, sucht erst einmal lange. Hinter einer Häuserfassade schlängelt sich ein kleiner Weg, und dahinter liegt ihr Gartenhäuschen. In dem wohnt sie seit 64 Jahren. Dorothea Buck ist heute 95. Das, was ihr Leben entscheidend verändern sollte, ist ihr bis heute gegenwärtig. Es geht zurück in die Zeit des Nationalsozialismus.
1936 erkrankt Dorothea Buck an Schizophrenie. Sie ist gerade 19 Jahre jung und angehende Kindergärtnerin. Ein Arzt empfiehlt ihrer Mutter, sie in die von Bodelschwingschen Anstalten in Bethel zu bringen. Dort bekommt sie die menschenverachtenden Praktiken der damaligen Psychiatrie zu spüren. Und es bleibt nicht bei Dauerbädern, Kaltwassergüssen und Sprechverboten.
Am 30. September, glaube ich, wurde ich zwangssterilisiert. Am Abend vorher waren diese Operationsvorbereitungen, da wird ja die Haare abrasiert und so weiter. Und ich fragte nun die leitende Stationsschwester, wozu? Und da sagte sie, für einen notwendigen kleinen Eingriff. Und ich merkte schon, dass sie gar nicht darüber reden wollte und habe dann auch nicht weiter gefragt.
Zuvor muss sie vor drei Männern antreten, dem sogenannten Erbgesundheitsgericht. Die begutachten sie 1936 in Bethel und ordnen die Zwangssterilisierung an.
Ich sehe heute noch die Narkoseschwester über mich gebeugt, und dann kriegt man ja diese Spritze. Und ich wachte dann wieder auf und hörte immer noch nicht, dass ich zwangssterilisiert worden. Das habe ich von einer Mitpatientin erfahren. Das war eine Diakonisse, die nach einem Autounfall schon lange da lebte und mir dann erzählte, dass ich zwangssterilisiert worden war. Und da war ich natürlich total, total verzweifelt auch.
Dorothea Buck ist eine von ca. 360.000 meist jungen Frauen, die ab 1934 in Deutschland zwangssterilisiert werden. Rechtliche Grundlage dafür ist das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933. Wer an schweren körperlichen Leiden oder geistigen Erbschäden leidet, soll sich nicht vermehren, um nicht, wie es heißt, den gesunden Volkskörper zu schädigen. Darüber regt sich kaum einer in Deutschland auf. so der Gießener Medizinhistoriker Volker Rölke.
Dass Erbkranke sozusagen sich nicht reproduzieren dürfen, das war normal in den 30er Jahren. Also das war überhaupt nicht überraschend. Es gab ganz viele, eben nicht nur deutsche Wissenschaftler, die sowas proklamiert haben. Dass die sterilisiert worden sind, das wusste jeder. Das Sterilisationsgesetz, das war ja ein Gesetz, das war öffentlich und dafür wurde auch Werbung gemacht, in den Wochenschauen, in Volkshochschulen, an den Universitäten. Das war überhaupt kein Geheimnis.
In den großen Kinos zeigt die Wochenschau Mitte der 30er Jahre, was das Gesetz bewirken soll. Auf der Leinwand krümmen sich Behinderte, schauen mit verzerrtem Blick in die Kamera, darunter die mahnende Stimme des Sprechers.
Dies Gesetz soll Helfer sein, das Kranke auszumerzen. Ebenso wichtig ist es, das Gesunde und Starke zu fördern. Nicht mehr zufällig, sondern bewusst wird das Gesunde sich zum Gesunden finden. Zur glücklichen und richtigen Gattenwahl.
Szenenwechsel. Im Bild sehen die Zuschauer nun eine glückliche deutsche Familie mit vielen Kindern. Sie lachen und winken SS-Männern zu, die gerade an ihnen vorbeiziehen. Die Stimme des Sprechers hält sich auf.
Gebt euer Bestes eurem Volke, dann werdet ihr zum besten Volke gehören.
Das Gesetz wirkt. Es beginnt eine Hetzjagd. Hausärzte, Pfleger, Fachärzte und Hebammen sind nun verpflichtet, sogenannte erbkranke Menschen zu melden. Am Ende sind schätzungsweise 360.000 bis 400.000 Menschen zwangssterilisiert und über 6.000 sterben infolge von Komplikationen bei der Operation.
Maßgeblich beteiligt an dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses ist der Psychiater und Rassenhygieniker Ernst Rüdin. Er ist Schweizer Staatsbürger und Schüler von Auguste Forel, dem berühmten Arzt, Ameisenforscher und Sozialreformer. Forel war von 1879 bis 1898 Professor für Psychiatrie an der Universität Zürich und Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik, dem Burghölzli. Hier veranlasste er an Patienten und Patientinnen die ersten Kastrationen und Sterilisationen aus eugenischen Gründen in Europa. So wollte man der Degeneration, der Entartung der Menschheit entgegenwirken.
Ernst Rüdin steht seinem Lehrer Forel in nichts nach. Er fordert schon 1903, erbkranke Menschen unfruchtbar zu machen und engagiert sich in der rassenhygienischen Bewegung. Rüdin ist maßgeblich beteiligt am deutschen Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Für ihn ist dieses Zwangssterilisationsgesetz die humanste Tat der Menschheit. Rüdin leitet von 1925 bis 1928 die Basler Psychiatrische Anstalt. Danach geht er nach München. Er genießt im In- und Ausland einen sehr guten Ruf, so der Medizinhistoriker Volker Rölke.
Die Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie unter der Leitung von Rüdin galt international als Mekka der psychiatrischen Genetik, also ein Teilbereich der Psychiatrie, speziell der psychiatrischen Forschung. Ich kann das auch sehr gut belegen, dass Rüdin und seine ganze Arbeitsgruppe in München bis 1939 absolut international hoch angesehen waren.
In der Schweiz wird das nationalsozialistische Zwangssterilisationsgesetz zwar kritisiert. Über die Ideen Rüdins nachgedacht wird aber durchaus, so Regina Wecker, emeritierte Professorin für Frauen- und Geschlechtergeschichte an der Universität Basel.
Zwangssterilisation im deutschen Sinne, dass Menschen auch mit physischer Gewalt gezwungen wurden, sich gegen ihren Willen sterilisieren zu lassen, das gab es in dieser Form nicht. Was es aber gab, das war, dass man vor allem Frauen überredete. Vielfach waren es Frauen, die eine Abtreibung wünschten, die darum mit den Polykliniken in Kontakt traten und dass man ihnen dort sagte, ja, eine Abtreibung ist möglich, aber man legte ihnen nahe, sich doch auch sterilisieren zu lassen.
Und Hans-Jakob Ritter, Historiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Erziehungswissenschaften an der Universität Zürich, ergänzt.
Man hat also Leute massiv unter Druck gesetzt, in solche Sterilisationen einzuwilligen. Es gab auch noch einen zweiten Weg neben der Abtreibung. In der Schweiz gab es ein eugenisch motiviertes Eheverbot und Psychiater konnten unter anderem darüber entscheiden oder ein Gutachten schreiben, ob Leute ehefähig seien. Und auch dort hat man versucht, Leute unter Druck zu setzen. Wir schreiben Ihnen ein positives Ehefähigkeitsgutachten, wenn Sie oder ihre Partnerin dann einwilligen in eine Sterilisation.
Sterilisationsgesetze gab es in den 20er Jahren schon in 30 Staaten der USA, 1929 auch in Dänemark. Das erste in Europa aber trat 1928 im Kanton Waadt in Kraft. Es wurde erst 1985 aufgehoben. Und es ermöglichte durchaus auch Zwangssterilisationen.
Zum Teil waren das schon Personen, die in Anstalten waren. In den Akten heißt es dann immer, oder in den Gutachten sind das schwachsinnige, haltlose, deviante. Aber das sind natürlich Begriffe, die man heute in dieser Form nicht mehr benutzen würde. Es war ein Teil, was man heute vielleicht unter geistig Behinderte fassen würde, aber ein, denke ich mal, noch größerer Teil doch auch Personen, die so etwas am Rande der Gesellschaft waren, vor allem Frauen und auch junge Frauen, die unter Vormundschaft standen.
Der Schweizer Psychiater Ernst Rüdin macht in Deutschland Karriere. Hier fallen seine Ideen auf fruchtbaren Boden. 1933 wird er Kommissar im Reichsinnenministerium und er ist verantwortlich für die Rassenpolitik der Nationalsozialisten. Später wird er sich an Menschenversuchen beteiligen.
Andere Psychiater, wie zum Beispiel Friedrich Mautz oder Valentin Faltelhauser, beteiligen sich an der T4-Aktion, der sogenannten Euthanasie. Sie gehören zu den insgesamt 40 T4-Gutachtern, die ab 1939 allein aufgrund von Patientenbeschreibungen in Krankenakten zu Richtern über Leben und Tod werden. 70.000 behinderte Kinder und Erwachsene werden auf ihr Geheiß hin getötet.
Bis zum Abbruch der T4-Aktion 1941 war die NS-Euthanasie ein offenes Geheimnis, so der Bielefelder Historiker Hans-Walter Schmuhl. Die Pflegekräfte wussten Bescheid, teilweise auch die Patienten. Das ändert sich, nachdem Hitler auch aufgrund von öffentlichem Druck die T4-Aktion verbietet. Bischof Clemens August Graf von Galen und andere hohe kirchliche Würdenträger hatten Protest eingelegt. Und auch die Bevölkerung war beunruhigt. Doch nun wird heimlich gemordet, schlimmer und mehr als je zuvor. Etwa 250.000 bis 300.000 Patienten werden schätzungsweise im deutschen Herrschaftsgebiet umgebracht.
Also im Gegensatz zu diesen geschlossenen Transporten in einzelne Heil- und Pflegeanstalten, die mit Gaskammern ausgerüstet war, wurde ja nach 1941 im laufenden Anstaltsbetrieb getötet. Durch überdosierte Medikamentengaben, durch Vernachlässigung und Verwahrlosung, durch den Entzug von Nahrung. Das ist sehr viel schwerer zu erkennen. Also teilweise ist es ja so, wenn es besondere Abteilungen gab, Kinderfachabteilungen etwa oder Hungerstationen, so dass noch nicht einmal den Pflegenden in den anderen Abteilungen der Anstalt von vornherein klar war, was da ablief. Wir haben es manchmal erst im Laufe der Zeit gemerkt, dass sich dort die Todesfälle häufen. So geschickt war das ja eingefädelt.
Nach 1945 gelingt es vielen für diese Taten verantwortliche Psychiater, wieder zu praktizieren. Auch Ernst Rüdin versucht wieder neu Fuß zu fassen. Der Historiker Hans-Jakob Ritter.
Rüdin versucht dann nach 1945 in die Schweiz zurückzukommen und wird dann ausgebürgert, wobei weniger eine Rolle spielt, dass er sich engagiert hat für das Zwangssterilisationsgesetz, für die Rassenhygiene und so weiter, sondern dass die Schweizer Behörden eher Angst hätten. Man könnte sagen, sie würden da kollaborieren mit Naziverbrechern. Er hat dann keinen Einfluss mehr, Rüdin, in der schweizerischen Psychiatrie.
1945 wird Ernst Rüdin von der US-Militärregierung verhaftet. 1946 aber auf Intervention des Physikers Max Planck wieder freigelassen. 1952 stirbt Ernst Rüdin. In der Todesanzeige des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie heißt es, Rüdin sei einer der hervorragendsten Begründer der genetischen Forschung in der Psychiatrie gewesen.
Nach 1945 entziehen sich die Psychiater und Ärzte ihrer Verantwortung. Wie auch ihr Verband, die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde. Jahrzehntelang schweigt die Gesellschaft zu ihrer Rolle im NS-Staat. Schweigt zu den Morden und den Zwangssterilisationen. Der Medizinhistoriker Volker Röhlke erklärt sich das so.
Wenn man fragt, warum hat es dieses jahrzehntelange Schweigen oder Ausweichen gegeben, dann ist ein zentraler Faktor zur Erklärung dieses Phänomens ganz sicher derjenige, dass diejenigen, die bis 1945 involviert waren in die verschiedenen Formen von Menschenrechtsverletzungen, dass die sehr, sehr häufig in der Nachkriegszeit weiter im Amt waren oder sogar noch Karriere gemacht haben, zum Beispiel Gutachter aus der sogenannten Euthanasieaktion. Darunter waren 7 Ordinarien, also Professoren für Psychiatrie, unter den etwa 40 Gutachtern. Und von diesen haben eben einige in der Nachkriegszeit sind wieder in ihre Ämter gekommen oder in ihren Ämtern geblieben. 3 von denen sind dann eben auch Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie geworden. Und es wäre natürlich sehr schwer gewesen für die Gesellschaft nach deren Präsidentschaft oder in der Zeit, in der diese Persönlichkeiten eine wichtige Rolle in der Gesellschaft gespielt haben, gleichzeitig sich kritisch mit der Zeit bis 45 auseinanderzusetzen.
Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde bringt das Thema auf die Tagesordnung bei ihrem Kongress im November 2010 in Berlin. Erstmals bekennt sich die Gesellschaft zu ihrer NS-Vergangenheit, bricht ihr Schweigen und geht in die Offensive. Sie will ihre Rolle im Nationalsozialismus wissenschaftlich untersuchen lassen. Eine Kommission wird gebildet, eine Forschergruppe sichtet die Akten. Mit dabei die Historiker Volker Rölke und Hans-Walter Schmuhl.
Auch Opfer und ihre Nachkommen sind eingeladen auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde 2010. Ihr damaliger Vorsitzender, der Aachener Professor Frank Schneider, wendet sich an die Opfer, die wenigen noch Lebenden.
Im Namen der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde bitte ich Sie, die Opfer und deren Angehörige, um Verzeihung für das Leid und das Unrecht, das Ihnen in der Zeit des Nationalsozialismus im Namen der deutschen Psychiatrie und von deutschen Psychiaterinnen und Psychiatern angetan wurde und für das viel zu lange Schweigen, Verharmlosen und Verdrängen der deutschen Psychiatrie in der Zeit danach.
Eine späte Genugtuung für die Betroffenen, die bis heute darauf warten, als NS-Opfer anerkannt zu werden. Im Gegensatz zu all jenen, denen ein Opferstatus zuerkannt wurde.
So konnten bis 1969 alle Opfer, die aus rassischen, religiösen oder politischen Gründen verfolgt waren, einen Anspruch auf Entschädigung anmelden. Nicht aber die Zwangssterilisierten oder die Familien von Euthanasieopfern, weil sie nicht aus rassischen Gründen verfolgt worden seien. Auch dies ist eine nachträgliche Demütigung der Opfer, zu der wir geschwiegen haben.
Auch der Deutsche Bundestag schweigt weiter. Erst 2007 ächtet er das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Doch diejenigen, die darunter fallen, wird es weiter verwehrt, als Opfer des NS-Regimes anerkannt zu werden. Dabei wird völlig außer Acht gelassen, was die Zwangssterilisierten durchgemacht haben. So wie beispielsweise Dorothea Buck, die sich eine Familie gewünscht hatte und gerne Kindergärtnerin geworden wäre.
Es war ja so, dass wir keine höheren und weiterbildenden Schulen besuchen durften. Ich dachte, nun habe ich 60 Jahre vor mir bei der Langlebigkeit unserer Familie und weiß die gar nicht zu füllen. Womit denn? Ich durfte keinen sozialen Beruf. Was hätte ich denn anderes machen sollen, wenn man keine weiterbilden und höheren Schulen besuchen darf? Und dann kam mir zum ersten Mal der Selbstmordgedanke. Und das war eine regelrechte Lebenshilfe für mich, dass ich nun sage, ich kann mein Leben selber beenden. Und dann habe ich aber nach einem Jahr, wird das Leben vielleicht anders aussehen und es sah anders aus.
Dorothea Buck gelingt es, sich aus ihrer von der Psychiatrie verschuldeten Lebenskrise zu befreien. Sie wird Bildhauerin und sie gründet mit anderen Opfern den Bund der Euthanasiegeschädigten und Zwangssterilisierten.
Die Aufarbeitung der Rolle der Psychiatrie im Nationalsozialismus zeigt klar, Psychiater waren aktiv beteiligt an den Grausamkeiten.
Wie unterschiedlich die Motive der zahlreichen beteiligten Psychiater waren, zeigen 2 Beispiele, die der Historiker Hans-Walter Schmuhl untersucht hat. Zum einen der Psychologe Friedrich Mautz.
Es handelt sich um einen jüngeren Psychiater, der 1933 einen Karriereknick erlebt, was aber nicht so sehr mit dem Machtwechsel zusammenhängt und etwa damit, dass er politisch missliebig ist, sondern erstmal hat er sehr wenig publiziert und die Publikationen, die er hatte, sind nicht so reüssiert. Als es ihm dann doch noch gelungen war, eine Professur zu bekommen, durch politisches Wohlverhalten, auch teilweise durch Anbiedern an die NS-Erbgesundheitspolitik, die eigentlich Fragen berührte, die ihn nicht besonders interessierten, hat er es eigentlich nicht über sich gebracht, sich dem zu entziehen, als die Anfrage an ihn kam.
Das geschieht auf einer von den Nationalsozialisten einberufenen Sitzung. Dort sollten sich die ausgewählten Psychiater dafür entscheiden, als T4-Gutachter zu fungieren. Mautz nimmt an.
Während Mautz also nach beruflichem Erfolg strebt und daher zustimmt, lässt sich im zweiten Beispiel, bei Valentin Faltelhauser, kaum nachvollziehen, weshalb er T4-Gutachter wird. Faltelhauser kommt aus der Reformpsychiatrie, eine recht fortschrittliche Psychiatrie. Sie will die Mauern der Anstalten durchlässiger machen, Kranke wieder in die Gesellschaft eingliedern.
Da war der führende Mann, er war eigentlich derjenige, der sich das ausgedacht hatte. Und auch in seiner weiteren Karriere kann man sehen, dass er sich unglaublich einsetzt, überall dort, wo er tätig wird, die Anstaltspsychiatrie zu reformieren. Gleichzeitig lässt er sich auf die NS-Erbgesundheitspolitik ein und später in der Euthanasieaktion geht er eben so weit, dass er in Kaufbeuren und Irsee, wo er als Direktor verantwortlich ist, Hungerabteilungen einrichtet, wo die Menschen einfach an Mangel an Ernährung sterben. Also äußerst brutal. Und das sind zwei Seiten ein und desselben Mannes, die man nur schwer zusammenbringt und wo man ohne diese Gedankenfigur des Heilens und Vernichtens gar nicht klarkommt.
Die Gründe sind kaum nachvollziehbar. Hans-Walter Schmuhl wagt eine Erklärung.
Man muss sich einlassen auf die Logik, die in unseren Augen ja hanebüchen ist, die aber für die Männer wie Faltelhauser und andere durchaus in sich konsistent wirkte. Nicht, dass man sagte, also völlig unabhängig von den geltenden ethischen Maßstäben, gucken wir rein, wem wir helfen können. Und wem wir helfen können, da tun wir das mit aller Kraft und so ambitioniert und so modern, wie wir das eben können. Und die anderen, darum kümmern wir uns nicht mehr. Und am besten ist es, wenn sie sozialverträglich ums Leben gebracht werden.
Bei den Untersuchungen der Historiker hat sich nun ein weiterer zentraler Punkt herauskristallisiert. Es wurde auch an Psychiatriepatienten wissenschaftlich experimentiert. Die Forscher gehen von ca. 20.000 Opfern aus. Ab etwa 1942 sei die Zahl der Experimente an Patienten enorm gestiegen. Die Wissenschaftler hätten sich mit ihren Versuchen aussichtsreiche Nachkriegskarrieren versprochen. Der Historiker Volker Röhlke:
Humanexperimente oder Menschenversuche gab es in der Psychiatrie, aber die gab es in allen anderen medizinischen Disziplinen auch. Und in der Psychiatrie ist vielleicht ein besonderer Fall dadurch, dass die Patienten selbst sich eben schlecht oder gar nicht artikulieren können und in der Gesellschaft schon lange vor 1933 eben stigmatisiert waren, ausgegrenzt, zum Teil über Jahre oder Jahrzehnte in Anstalten drin. Das heißt, in einer Situation, in der sozusagen marginale, also sozial randständige Gruppen nochmal entwertet und entrechtet sind, ist es ein wunderbares Reservoir an Versuchspersonen für Psychiater selbst, die Forschung machen wollen, oder für andere, Bakteriologen, wer auch immer.
Diese Menschenversuche, so Röhlke, entspringen aber nicht irgendwelchen sadistischen oder kranken Gehirnen von Psychiatern oder Psychologen, die nun glauben, alles machen zu dürfen. Ganz im Gegenteil.
Das ist eben gerade bestürzend, dass man das nicht einfach abtun kann als Pseudowissenschaft. Das gilt für große Bereiche der medizinischen Forschung, auch diejenige, die in den Konzentrationslagern stattgefunden hat, sondern die Fragestellungen selbst waren Fragestellungen, die in der Zeit aktuell waren und die auf internationalen Tagungen verhandelt worden sind. Das Brutale und völlig Unakzeptable an dieser Forschung ist, dass hier Versuchspersonen benutzt worden sind wie Tiere. Man hat an denen einfach alles gemacht, was man machen wollte, um die Wissenschaft voranzubringen. Das war schon das Anliegen. Es war keineswegs das Anliegen, die Menschen zu quälen, wie das manchmal dargestellt wird. Damit kann man die Täter pathologisieren. Die sind dann selbst perverse oder psychisch krank. Aber das stimmt nicht.
Mit den Ergebnissen dieser Menschenversuche glänzen deutsche Psychiater nach dem Krieg im In- und Ausland. Doch keiner ahnt, wie die Erkenntnisse zustande gekommen sind.
Wenn das nach 1945 oder vielleicht sogar vor 1945 in einem größeren Kontext publiziert wurde, dann hat man versucht zu verschleiern, in welchen Kontexten es passiert ist. Nach 1945 wurde dann oft gesagt, das ist an Großtieren geschehen. Damit waren dann Schweine gemeint oder Menschenaffen. Also man hat es versucht, durch eine entsprechende Begrifflichkeit quasi zu verschleiern.
Die Arbeit der Historiker ist noch nicht abgeschlossen. Aber der Gießener Medizinhistoriker Volker Röhlke zieht ein erstes Zwischenfazit.
Aus meiner Sicht zeigen die Menschenrechtsverletzungen, die im Nationalsozialismus in der Medizin geschehen sind, ganz deutlich, jetzt nach der historischen Aufarbeitung, dass das, was da passiert ist, eben nicht ein ausgestanztes Ereignis war, was 1933 begonnen hat und 1945 aufgehört hat, sondern das ist ein viel breiteres Phänomen. Das sind breitere Prozesse, die verweisen eigentlich auf latent vorhandene Probleme der modernen Medizin generell, den Wunsch, den Menschen zu verbessern mit dem größtmöglichen wissenschaftlichen Aufwand, damit er leistungsfähiger, gesünder wird oder eben das Wissen voranzubringen. Das sind Tendenzen, die in der modernen Medizin generell da sind. Oder wie verhalten sich Ärzte gegenüber denjenigen, die Macht und Geld haben? Die Anfälligkeit, die Verführbarkeit von Ärzten, auch in ökonomischen Krisensituationen sich anzupassen.
Diese Dimension hat auch die Basler Historikerin Regina Wecker im Blick. Denn der Blick zurück in die Medizingeschichte wirft Schatten voraus auf die Gefahren heutiger Forschung.
Das geht ja weiter in Fragen des Eingriffes in menschliches Erbgut. Und diese Verbindung darf man natürlich auch nicht gering achten. Da sind sehr starke Verbindungen bei den Diskussionen heute. Was ist bei künstlicher Befruchtung möglich? Ist eine Präimplantationsdiagnose erlaubt? Sie ist es derzeit in der Schweiz ja nicht. Wie sehen die pränatalen Diskussionen aus, jetzt neu mit diesem Bluttest? Also das sind Sachen, da geht die Frage der Eugenik wieder in diese neuen Methoden ein. Und ich denke mal, dass dort eine Eugenik, die nicht in Massenmorden endete, sondern ich sage das in Anführungszeichen, diese ganz normale Eugenik ist wie ein fast interessanteres Feld, um danach zu fragen, was ist uns denn erlaubt, was wollen wir und wie sehen wir die Entwicklung von Menschen und der Menschheit. Also da kommen diese Fragen doch immer sehr schnell wieder. Und das wird derzeit natürlich auch in der Schweiz sehr heftig diskutiert.